Und heute geht es um das Thema Glaube, was ich anhand einer Begebenheit aus dem Alten Testament betrachten möchte. Und genau, da möchte ich auch einfach direkt reingehen. Und zwar möchte ich mit euch direkt in die Bibelstelle von Daniel 3 reingehen. Viele von euch werden die Geschichte der drei Freunde wahrscheinlich kennen mit dem Feuerofen. Und zuvor noch ein bisschen zum Kontext dieser Geschichte. König Nebukadnezar hat zu der Zeit regiert in Babylon und er errichtete eine riesige Statue aus Gold, ruft die ganze Nation zusammen und forderte sie auf, die Statue anzubeten, wenn die Musik erklingt. Und alle haben sich niedergeworfen, haben diese Statue angebetet, außer drei Freunde. Und zwar waren das drei gottesfürchtige Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego, die sich nicht niederwarfen und die Statue nicht angebetet haben, obwohl die ganze versammelte Nation das tut. Stell dir einmal vor, was das für einen Mut kostet. Abertausende von Menschen und sind versammelt und alle werfen sich nieder vor dieser Statue und beten sie an. Und diese drei einzelnen Menschen bleiben stehen und tun das nicht. Das ist eine Gruppendynamik und ein Gruppenzwang, dem man kaum widerstehen kann. Wenn du in deiner Freundesgruppe bist von fünf oder sechs Leuten und alle über eine Person anfangen zu lästern und herzuziehen, ist es da schon schwer, irgendwie sich zu positionieren und zu sagen, nee, ich mach da nicht mit. Oder stell dir vor, du bist im Stadion und du hast ein Ticket geholt, aber leider nur ein Ticket für die gegnerische Tribüne bekommen und die schießen ein Tor und alle fangen an zu jubeln. Würdest du da sitzen bleiben oder würdest du einfach so tun, als würdest du dich auch freuen, damit keiner auf die Idee kommt, dass du Fan vom anderen Team bist? Ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie schwer es ist, sich so einer Gruppendynamik zu stellen und da einfach gegenzuwirken. Und der Mut dieser drei ist schon echt erstaunlich, dass sie das vor der ganzen Nation gemacht haben und sich nicht niedergeworfen haben. Und es geht noch weiter, es kamen dann Sterndeuter, die das gesehen haben, dass die drei sich nicht niedergeworfen haben und sind zum König gegangen, um sie quasi zu verpetzen, um sie anzuschwärzen. Und dann lesen wir in Daniel 3, 13 bis 18 die Reaktion vom König. Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Schadrach, Meschach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Gott keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Was für ein Mut. Wahrscheinlich wissen die meisten, wie die Geschichte weitergeht. Der König lässt den Ofen noch 7-mal heißer anfeuern und die drei hineinwerfen. Und während sie hineingeworfen werden von den Soldaten, verbrennen sogar die Soldaten, weil das so heiß war, dieser Ofen. Und doch sind die drei da drinne und der König kann sie sehen. Und plötzlich sieht der König eine vierte Person im Feuer und ruft sie wieder raus. Kein einziges Haar war von den dreien versenkt und nicht einmal ihre Kleidung roch nach Rauch. Der König ist so erstaunt und preist Gott für so ein Wunder und droht der ganzen Nation, dass jeder, der ermordet wird, der etwas Schlechtes über den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego sagen wird. Ja, ich glaube, so gut wie jeder hat diese Geschichte schon mal gelesen oder gehört in der Kinderstunde oder so. Und wow, was für ein Wunder Gott hier tut, oder? Wer würde so ein Wunder auch gerne mal sehen? Wahrscheinlich nicht am eigenen Leib, aber ja. Wir haben letzte Woche von Nico über Lectio Divina gehört und wie jede Bibelstelle zu jeder Person anders sprechen kann. Und für mich persönlich ist das Erstaunliche und Bedeutendste an dieser Geschichte nicht das Wunder im Feuerofen, sondern die Aussage der drei im Angesicht des wütenden Königs und des Feuerofens. Da lese ich nochmal die Verse 17 bis 18. Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuerofen und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Aber auch wenn nicht. In diesen vier kleinen Worten steckt so extrem viel drin. Und das ist auch mein Predigttitel, mein Untertitel für heute. Aber auch wenn nicht. Für viele erscheinen diese Worte wahrscheinlich als Zweifel oder zu wenig Glaube. Sie proklamieren nicht das Wunder, sie sagen nicht, Gott wird uns retten und beten noch nicht mal zu Gott, dass er sie rettet. Sie sagen lediglich, dass Gott das Wunder tun kann, aber auch wenn nicht, werden sie niemals seine Götter anbeten, die der König da aufgestellt hat. Sie wissen, wozu Gott in der Lage ist, aber sie machen ihrem Lobpreis nicht davon abhängig, ob er es tut oder nicht. Was ich hier so unglaublich bewundernswert finde, ist, dass ihr Glaube nicht auf dem Wunder basiert, sondern auf ihrem Gott allein. Darauf, wer er ist und nicht, was er tut. Darauf, was er kann und nicht, was er tun soll. Und dafür verdient er einzig und allein die Anbetung und niemand anderes. Babylon steht in der Bibel oftmals sinnbildlich für die Weltlichkeit oder Reichtum. Und ich möchte fragen, wären wir bereit, der Welt ins Gesicht zu schauen und zu sagen, nie werden wir deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen. Egal, was uns angedroht wird, auch bis zum Tod. Woher kommt dieses Vertrauen auf Gott? Woher kommt dieser Glaube an, was Gott tun kann? Sicherlich aus den über Generationen weitergegebenen Geschichten der Israeliten und die Tora. Aber lasst uns doch auch einmal schauen, was in den ersten zwei Kapiteln von Daniel passiert. In den ersten zwei Kapiteln von Daniel lesen wir, dass der babylonische König Nebukadnezar gerade an die Macht gekommen ist und die Stadt Jerusalem belagert und auch erobert. Und dann lässt er Israeliten, also männliche Israeliten, aussuchen, die an seinen Hof kommen sollen und ausgebildet werden und dann nach 3 Jahren in seinen Dienst gehen sollen als Berater. Und 4 dieser Männer sind Daniel, Schadrach, Meschach und Abednego, die Gott besonders mit Weisheit ausgerüstet und zugerüstet hat, sodass sie nach den 3 Jahren sofort in den Dienst kommen vom König und schnell sogar allen anderen Beratern und Wahrsagern überlegen sind. Eines Tages hat der König einen Traum, der ihn beunruhigte, und er wollte nicht nur eine Auslegung dieses Traumes, sondern er wollte auch, dass die Berater ihm sagen, was er geträumt hat, ohne ihnen Tipps zu geben. Und sie meinten, niemand ist dazu in der Lage, außer die Götter. Keiner kann diesen Wunsch erfüllen und da wird der König sehr, sehr wütend und beauftragt, alle Wahrsager und Berater im Lande zu ermorden. Unter diesen Beratern waren die 4 nicht dabei, aber Daniel erkundigt sich dann, warum der König so wutentbrannt ist und was passiert ist, und dann bekommt er die Informationen zurück und geht zu seinen 3 Freunden und fragt sie, dass sie mit ihm beten, dass Gott Daniel diesen Traum deutet und zeigt. Und das tut er auch in der Nacht. Und am nächsten Tag geht Daniel dann sofort zum König und sagt ihm, was er geträumt hat und was dieser Traum bedeutet. Aber bevor er das tut, sagt er, dass Gott allein die Ehre gebührt und dass er alleine diesen Traum Daniel weitergegeben hat. Dass es nicht aus seiner Kraft geschieht, sondern aus Gottes Kraft geschehen ist. Und der König preist Gott dann und nimmt seine Anordnung sofort zurück, macht Daniel zum Statthalter über Babylon und zum höchsten Berater an seinem Hof. Und die 3 Freunde werden auf Daniels Wunsch auch zu den Verwaltern von dem Bezirk Babylon. Gott hat die 4 und alle anderen Berater im Land von der Hinrichtung gerettet, weil er Daniel den Traum und die Bedeutung gegeben hat und Daniel das dem König weitergeben durfte. Was ist mit uns? Was ist mit dir und mir? Woher kommt unser Vertrauen und unser Glaube her? Gott hat die 4 vor der Hinrichtung gerettet und das zeigte ihnen, wozu Gott in der Lage ist. Und darauf haben sie ihr Vertrauen gesetzt. Wir aber haben noch mehr als das. Denn dort am Kreuz hat Jesus selbst sich hinrichten lassen und uns vom ewigen Tod befreit und gerettet. Nicht nur von dem menschlichen Tod, sondern vom ewigen Tod. Er hat uns das ewige Leben geschenkt, weil er selbst für uns gestorben ist. Und dieses Wunder der Weltgeschichte hatten die 3 Freunde damals noch nicht mal. Und trotzdem war ihr Vertrauen so stark auf Gott und ihr Glaube so stark an das, was er tun kann und wird. Der Glaube der 3 Freunde stand auf dem Fundament, dass Gott sie vom Tod gerettet hat. Wie viel fester sollte unser Fundament des Glaubens sein? Auf Jesu Werk am Kreuz. wo er uns vom ewigen Tod gerettet hat. Ich hoffe, dass wir eine Gemeinde sind, die ihren Glauben nicht auf den Wundern Gottes in unserem Leben baut, sondern auf seinem Werk, das er schon vor 2000 Jahren am Kreuz vollbracht hat. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht mehr für Wunder glauben und beten sollten. Das meine ich damit überhaupt nicht. Bitte, bete weiter für deinen Onkel, der von Krebs geheilt werden soll. Dass dein Mann einen neuen Job findet, dass dein Opa zum Glauben kommt, dass deine Kinder bewahrt und gesegnet aufwachsen, dass das befreundete Ehepaar ihre Ehe wiederherstellen kann. Dass vielleicht dein Ehepaar, das du kennst, Frieden und Trost bei einer Fehlgeburt bekommen. Und dass Gott genau dort neues Leben schafft. Und vielleicht sind einige von diesen Anliegen gar nicht nur Freunde von dir, betreffen nicht nur Freunde von dir oder so, sondern dich selbst. Auch da, bete weiter und glaube weiter. Bitte, 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 bete weiter für diese Dinge und glaube, dass Gott es tun kann. Aber selbst wenn nicht, hoffe ich, dass mein und dein Glaube nicht auf diesen Wundern basiert, sondern dass meine und deine Anbetung nicht damit steht, ob es steht oder fällt, ob das Wunder passiert oder nicht, sondern dass es einzig und allein in seinem Wunder am Kreuz fundiert ist. Und dass selbst wenn nicht, deine Anbetung trotzdem nur ihm allein gilt. Hat Jesu Werk am Kreuz noch die Wichtigkeit, die es in deinem Leben haben sollte? Oder sind die Wunder an deinem Leben das Fundament deines Glaubens und deiner Anbetung geworden? Ist deine Anbetung bedingungslos? Oder ist es an die Bedingung gebunden, dass dein Gebet erhört wird und deine Wünsche erfüllt werden? In Kolosser 1, 3 bis 5 sagt Paulus zu der Kirche in Kolossea: Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört und davon, wie ihr alle Christen in Liebe verbunden seid. Beides ist so reich bei euch vorhanden, weil ihr wisst, dass sich eure Hoffnung im Himmel erfüllen wird. Paulus freut sich, dass die Gemeinde einen reichen Glauben an Jesus Christus hat. Nicht an den Wundern oder das Übernatürliche, das unter ihnen passiert, sondern der reiche Glaube an Jesus Christus. Und dieser Glaube ist so reich, weil sie wissen, dass ihre Hoffnung im Himmel erfüllt sein wird, in Vollkommenheit. In Hebräer 12, 1 bis 2 steht außerdem: So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist das Fundament in unserem Leben und er ist das Fundament unseres Glaubens. Unser Glaube ist nicht etwas, was wir einmal pro Woche oder Monat aktivieren, um irgendwie unser spezielles Anliegen vor Gott zu bringen, sondern es ist ein täglicher Lebensstil. Und unser Lebensstil ist davon geprägt, worauf oder auf wem wir unseren Glauben bauen. Timo hat in seiner Predigt vor 2 Wochen eine herausfordernde Frage an uns gestellt. Da meinte er: Wenn du dich entscheiden könntest zwischen der Gebetserhörung deines dringendsten Anliegens oder einer Umarmung von Jesus, was würdest du wählen? Und ich möchte dir heute auch eine herausfordernde Frage stellen. Wenn Gott dein dringendstes Anliegen niemals erfüllen wird hier auf Erden, würde deine Anbetung immer noch nur ihm allein gelten? Oder noch überspitzter: Wenn Gott nie wieder in deinem Leben ein Wunder tun würde und keins deiner Gebete jemals wieder hier auf der Welt erfüllen würde, würde dann immer noch deine Anbetung nur ihm allein gelten? Wäre sein Werk am Kreuz immer noch genug für deine bedingungslose Anbetung? Lass mich hier auch kurz ehrlich sein. Ich persönlich fühle mich seit einigen Jahren so, als wäre ich in einer geistlichen Wüstenphase unterwegs. Ich habe auf sehr viele oder fast alle meiner großen Gebete und Lebensfragen keine klare Antwort bekommen. Und es wirkt so, als wäre ich ein bisschen alleine gelassen. So. Nachdem ich in meinen Jahren in Australien so viel wundersame Versorgung und Leitung von Gott erfahren habe, fühlt sich es so an, als würde ich seitdem im Blinden ein bisschen tappen und mich selbst zurechtzufinden, fällt auf Dauer echt schwer und ist herausfordernd. Und trotzdem weiß ich, dass meine Anbetung nur ihm allein gilt. weil er schon alles Nötige für mich am Kreuz vollbracht hat und mein Glaube darauf baut und nicht, was er in meinem Leben tut. Es ist herausfordernd, durch diese Phase durchzunavigieren, aber ich weiß, dass es nur eine Phase ist. Und nach jedem Winter kommt auch wieder der Frühling, wo alles wieder hervorsprießt und blühen wird. Und deswegen bleibt diese Frage Gott sei Dank nur theoretisch, weil wir einen lebendigen Gott haben, der es liebt, seine Kinder zu beschenken, der jedes einzelne Gebet seiner Kinder hört und heute noch aktiv Leben und Situationen zum Guten verändert und sich verherrlicht. Weil der Heilige Geist in uns lebt und in uns und durch uns wirken möchte, um Gott groß zu machen und ihm die Ehre zu geben. Natürlich können und werden wir auf der Welt noch unzählige Gebete erhört sehen und Hoffnungen erfüllt werden, Wunder sehen. Denn wir haben einen guten, gnädigen und allmächtigen Gott. Worauf ich jedoch heute hinaus will, ist, worauf hast du deinen Glauben gegründet? Auf dem, was Gott in deinem Leben noch alles tun soll oder auf dem, wer Gott ist und was Jesus für dich am Kreuz vollbracht hat? Suchst du immer nur nach dem neuen Wunder? Gehst du Heilungsgottesdiensten und proklamierst das Wunder, bis es da ist? Und wenn es nicht passiert, fällst du ein bisschen in eine Glaubenskrise? Oder baust du dein Fundament auf das Werk Jesu am Kreuz und kannst doch mal die Spannung aushalten, wenn das Wunder mal ausbleibt oder ohne in eine Glaubenskrise zu geraten, sondern trotzdem Gott allein deine Anbetung zu geben. Wisst ihr, diese Spannung ist wichtig. Ich war vor wenigen Wochen mit ein paar Freunden in Norwegen, wo wir gewandert sind und gecampt haben und jede Nacht unser Lager aufschlagen mussten. Und weißt du, wenn die Tarps oder das Zelt nicht richtig gespannt sind, fällt alles ineinander zusammen. Gut, dass wir ein paar Leute haben, die sich auskennen und alles gut gespannt haben. So hat das gut geklappt, aber ohne Spannung fällt alles zusammen. Und ich bin zwar kein Architekt, aber ich habe gehört, dass jedes Gebäude und jede Brücke auf der Welt zusammenfallen würde, wenn es nicht die nötige Spannung hätte. Spannung ist wichtig, sogar essentiell für einen robusten Bau. Und ich will es nochmal betonen. Ich sage nicht, dass wir nicht mehr für Wunder beten und glauben sollten. Bitte verlier dein Feuer und Verlangen nach Gottes Wirken nicht. Ich möchte dich aber ermutigen, deine Herzenshaltung ehrlich selbst zu prüfen, ob das eventuell dein Fundament oder in gewisser Weise auch Götze geworden ist, anstatt Jesus allein. Ob du immer noch in der Lage bist, die Worte Jesu zu sagen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Ob du in der Lage bist zu sagen und von Herzen zu meinen, aber selbst wenn nicht, werde ich niemand anderes anbeten. Wir haben einen souveränen Gott und wir müssen uns immer wieder diese Wahrheit bewusst werden, die Gott in Jesaja 55, 8 bis 9 sagt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Kannst du deine Vorstellungen und Gebetsanliegen Gottes Souveränität unterordnen und ihn anbeten, egal ob das Wunder kommt oder nicht? Wie es in Kolosser 1, Vers 5 heißt, ist ihr Glaube so reich, weil sie wissen, dass ihre Hoffnung im Himmel erfüllt sein wird. Auch wenn das Wunder hier auf Erden manchmal ausbleibt, ist unsere Hoffnung im Himmel erfüllt und können wir wissen, dass unsere Hoffnung dort vollendet wird. Ich hoffe, dass wir eine Gemeinde sind, die einzig und allein den lebendigen Gott anbetet, egal in welcher Lebenssituation und Phase. Und wie vorhin schon gesagt, haben wir einen lebendigen Gott. Und Jesu Werk am Kreuz ist nicht das einzige Wunder, das uns zeigt, wer Gott ist oder was er in unserem Leben tun kann und will und wird auch. Die ganze Bibel ist voll mit Wundern, wie Gott zu den Menschen gesprochen hat, wie er sie ja aus Not gerettet hat und in ihrem persönlichen Leben einfach Gottes Wirken erkannt haben. Und ich glaube, und ja, viele hier sitzen, die hier sitzen, haben auch in ihrem persönlichen Leben Gott schon so oft häufig erlebt und Wunder gesehen, die er in ihrem Leben vollbracht hat, mich eingeschlossen. Aber wir Menschen tendieren dazu, sowas oftmals zu vergessen. König Nebukadnezar hat Gott die Ehre gegeben, als der Traum gedeutet wurde und war überwältigt von Gottes Güte. Und nur ein Kapitel später sagt er zu den drei Freunden: Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Er hat vergessen, mit welchem Gott er es zu tun hat, aber die drei Freunde nicht. Deswegen möchte ich euch noch einen kleinen Punkt weitergeben, der dabei hilfreich sein kann. Und den hat Nico auch letzte Woche schon in seiner Predigt mit uns geteilt. Und zwar ist es diese Einladung, ein Journal oder ein Tagebuch anzufangen. Es kann so helfen, dir aufzuschreiben, was Gott in deinem Leben schon getan hat und ja, was er zu dir auch schon gesprochen hat. Schreibe dir auf, welche Wunder Gott in deinem Leben tut, welche Gebete er schon alles erhört hat. Und lass sie dich ermutigen, wenn du ja wieder ein Anliegen hast und nicht weißt, wie es möglich ist. Schreibe dir auf, welche Wunder Gott in deinem Leben schon gewirkt hat und ergänze diese Liste immer wieder, wenn er ein Neues in deinem Leben tut. Und auch wie er zu dir gesprochen hat, durch vielleicht prophetische Eindrücke, durch Gebete, durch Träume, durch Bibelverse. Auch das kann dir sehr helfen, dich zu erinnern, wozu Gott in der Lage ist und was er in deinem Leben tut. Ich habe so ein Journal im College angefangen, als ich in Australien studiert habe. Habe ich dann jeden Tag für meine stille Zeit aufgeschrieben, die Verse, die mir wichtig geworden sind beim Bibellesen und was mir daraus wichtig geworden ist. Und habe dann auch manchmal so, also ich habe das auf dem Handy gemacht, weil ich das immer dabei habe und dann mit dem Buch ist halt nämlich immer dabei, kann man nicht immer darauf zurückgreifen. Und dann habe ich immer an den Tagen auch manchmal so kleine Emoji-Herzen gemacht, wenn mir etwas sehr, sehr wichtig geworden ist. Und damit ich direkt weiß, wenn ich einmal so durchgehe, an welchen Tagen und bei welchen Bibelstellen Gott besonders zu mir gesprochen hat. Und auch ein Journal für Gottes Reden habe ich schon vor vielen, vielen Jahren, schon vor Australien angefangen, wo ich mir aufschreibe, wenn Leute prophetische Eindrücke für mich haben oder mir Bibelverse geben, die sie für mich empfangen haben. Und auch das hat mir schon echt häufig geholfen. Ich hatte vor einem Jahr, stand ich vor einer wichtigen Entscheidung und habe stark dafür gebetet. Ich hatte 2 Wochen Zeit, mich da zu entscheiden. Und wie vorhin schon gesagt, habe ich auch in der Frage irgendwie nicht so richtig deutlich Gottes Reden gehört. Aber ich bin zurückgegangen auf diese Liste von prophetischen Eindrücken, die Leute in mein Leben schon gesprochen haben und habe die durchgelesen. Und ich habe sogar irgendwie einen roten Faden gesehen. Da waren 3, 4 Eindrücke von ganz verschiedenen Personen aus Australien, aus Deutschland, ganz unterschiedliche Leute, die nichts voneinander wissen. Aber alle 3 oder 4 Eindrücke hatten genau den gleichen Wortlaut. Und ich dachte immer, wow, wie kann das sein? Und es ist einfach nicht möglich, so random, sondern es ist einfach von Gott eingegeben. Und ich konnte da einen roten Faden rauslesen, was ich davor gar nicht gemerkt habe, weil ich mir die immer nur aufgeschrieben habe. Aber so, wenn man die sich einmal alle durchliest, dann sieht man, okay, hier ist ein roter Faden. Gott hat was in mein Leben gelegt und er weiß, wo es lang geht. So. Und das hat mich so ermutigt und hat mir dann nochmal geholfen, diese Entscheidung zu treffen. Also manchmal spricht Gott auch nicht unbedingt ganz direkt in deine Situation jetzt, hier und sofort, sondern vielleicht hat er schon vor Jahren zu dir gesprochen und du hast es nur vergessen. Und da kann so ein Journal sehr helfen, einfach dir nochmal bewusst zu werden, was hat Gott schon mal in mein Leben gesprochen und ja, welchen Plan hat er für mein Leben. Nimm das doch für dich und lass vergangene Wunder und das Reden Gottes dich im Alltag ermutigen und im Glauben stärken, wenn du es brauchst. Genau, ich habe vorhin schon von diesem Heftchen erzählt, zu der Predigtreihe und auch da habe ich schon ein paar Fragen im Vorhinein vorbereitet, die ich an Stefan weitergegeben habe für das Heftchen. Und die möchte ich noch einmal erwähnen, die stehen aber auch im Heftchen. Fragen, die dir helfen können für so ein Journal. Und zwar zum Journal Gottes Reden habe ich aufgeschrieben, schreibe dir auf, wie Gott in dein Leben schon gewirkt hat, egal wie lange es her ist und wie er eingegriffen hat in deine Situation und sie zum Guten verändert hat. Zweitens, notiere dir, wie und was Gott schon zu dir gesprochen hat, geistliche Eindrücke, Träume und so weiter. Und wie in meinem Fall, vielleicht findest du auch einen roten Faden da drin und siehst, was Gott schon in dein Leben hineingelegt hat. Drittens, in welchen Situationen brauchst du momentan Gottes Eingreifen? Und da lass doch die Erlebnisse und Gottes Reden aus der ersten Frage deinen Glauben stärken. Und zu dem Bibellesetagebuch habe ich drei Fragen auch aufgeschrieben. Erstens, welche Bibelstellen hast du heute gelesen? Schreibe dir die Verse auf, die dir besonders wichtig geworden sind oder die interessant für dich waren. Und schreibe auf, was besonders wichtig daraus geworden ist. Und versuch wirklich, jeden Tag einen Vers zu finden, auch wenn manchmal die Bibelstelle jetzt nicht so dich nicht so angesprochen hat, wenn du irgendwie in Levitikus liest oder so. Aber auch da kannst du einfach Verse finden, die vielleicht interessant waren. Einfach ein Muster, was du gesehen hast in den ganzen Auflistungen oder so. Und schreib es einfach auf und vielleicht auch einfach mit einer Fragestellung an Gott, dir das deutlicher zu machen. Zweitens, warum sind diese Verse besonders wichtig geworden? Und was hat es mit dir gemacht, als du diese Worte gelesen hast? Drittens, formuliere ein Gebet aus diesen Punkten, die dir wichtig geworden sind, damit du es auch ein bisschen in eine Aktion bringst. Und ich darf die Band schon nach vorne bitten. Ich habe heute viel über den Glauben gesprochen und ich möchte auch noch ein weiteres Mal betonen, glaube weiter, dass Gott Wunder in deinem Leben tun wird. Hör nicht auf zu beten, hör nicht auf, deine Anliegen vor Gott zu bringen. Auch wenn du heute hier bist und ein Wunder brauchst, geh gerne zum Gebetspunkt und lass die Mitarbeiter mit und für dich beten. Und dennoch will ich dir nochmal diese Frage stellen. Kannst du diese Worte, aber auch wenn nicht, voller Überzeugung sagen? Kannst du deine Anliegen nicht nur vor Gott bringen, sondern sie ihm auch abgeben? Ist dein Glaube immer noch auf dem Fundament Jesu gebaut? Vielleicht ist es heute auch für dich dran, zum Gebetspunkt zu gehen und vielleicht auch in diesem Punkt ein bisschen Buße zu tun. Dich wieder neu auszurichten, indem du sagst, aber auch wenn nicht, werde ich niemand anderes anbeten als dich, mein Gott. Dieser Satz ist kein Anzeichen für zu wenig Glaube oder Zweifel. Die drei Freunde kamen nicht nur unversehrt aus dem Feuerofen heraus, sondern Gott war als vierte Person auch mitten unter ihnen in dieser Feuerprobe. Er stellt sich zu deinem Mut, der Welt ins Gesicht zu gucken und zu sagen, ich werde deine Götter nicht anbeten. Er stellt sich dazu, wenn du dich allem anderen absagst und dich ihm allein zusagst. Wenn du dich entscheidest, deine Anliegen Jesus abzugeben und ihn anbetest, egal was passiert, weil sein Werk am Kreuz genug ist. Und so möchte ich dir heute die Möglichkeit geben, dich ganz für Jesus zu entscheiden. Vielleicht hast du in der Predigt gemerkt, du bist in letzter Zeit zu sehr den Wundern nachgelaufen, sodass Jesu Werk am Kreuz nicht mehr an erster Stelle steht. Und du willst, dass wir hier rückgängig machen und ihn an den ersten Platz in deinem Leben stellen, als Fundament deines Glaubens. Vielleicht hast du aber auch bisher noch nie Jesus an den ersten Platz in deinem Leben gestellt. Und du merkst, heute ist es an der Zeit, das zu tun. Dich allen anderen Dingen abzusagen und dich ihm ganz zuzusagen. Vielleicht ist es für dich dran, dich unter Gottes Souveränität zu stellen und trotz deinem wichtigen Anliegen zu sagen, aber auch wenn nicht, gehört meine Anbetung nur dir allein. Denn nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Ihr dürft gerne aufstehen und ich möchte euch einladen, die Augen zu schließen. Wenn dich einer dieser drei Punkte anspricht und du heute eine neue Entscheidung treffen möchtest oder vielleicht auch zum ersten Mal für Jesus, ihn an die erste Stelle zu stellen, dann heb doch kurz deine Hand. Vielen Dank. Ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen, lade euch alle ein, dass wir das gemeinsam nachsprechen. Und wenn du deine Hand gehoben hast oder diese Entscheidung in deinem Herzen treffen möchtest, dann mach es doch ganz besonders zu deinem Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst und mich siehst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und mich vom ewigen Tod gerettet hast. Dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern am dritten Tag auferstanden bist. danke dir, dass du heute noch lebst und Wunder tust. Dass dein Heiliger Geist in mir lebt und wirkt. Verzeih mir, wenn ich dich vom ersten Platz in meinem Leben gestoßen habe. Ich entscheide mich neu, dir den ersten Platz in meinem Leben zu geben. Sei du das Fundament meines Glaubens. Niemand anderem gehört meine Anbetung als nur dir allein, Jesus. Dein Wille soll geschehen, denn deine Wege sind höher als meine. Du bist gut. Amen.